Moins. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir reden heute über den Satz von Sylow. Wir machen Beispiele dazu, wir beweisen den von Bemerkungen, Anwendungen und so weiter. Und das ist das Ende der Gruppentheorie in dieser Vorlesung. Gleichzeitig ist es für mich zumindest der Beginn der frühen modernen Gruppentheorie. So richtig modern wurde es dann erst deutlich später. Der Satz ist deutlich über 100 Jahre alt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der bewiesen von mehreren Leuten in mehreren Versionen. Am bekanntesten ist die Version, oder am bekanntesten ist Sylow. Ich spreche ihn so aus, weil der Name skandinavisch ist und mir Leute gesagt haben, dass man ihn wahrscheinlich so ausspricht. Andere sagen Sylow. Aber es gibt andere, Capelli und ich könnte noch weitere Namen nennen, die auch Versionen davon bewiesen haben, ungefähr zur gleichen Zeit. Und zu der Zeit war es dann häufig so, wenn Sie sich vorstellen, wie die Kommunikation lief oder eben auch nicht lief, vor deutlich über 100 Jahren, dass dann so ein bisschen auch zufällig war, wem so ein Resultat zugeschrieben wurde. Deswegen sind solche Resultate, die so alt sind und mit Namen versehen sind, dann mit Vorsicht zu genießen, wenn es um die Namensgebung geht. Wenn Sie das interessant finden, dann fragen Sie mich, dann kann ich da noch mehr zu sagen oder eine Podcast-Folge machen. Heute geht es um den Satz selbst. Wir gucken ihn uns nochmal an und wir besprechen ein paar Spezialfälle, bevor wir in den Beweis einsteigen. Denn für den Beweis müssen wir uns an ganz viel erinnern, worüber wir letztes Jahr geredet haben. Und das wird sich gleich weit weg anfühlen. Wir haben eine endliche Gruppe, die hat irgendeine Ordnung. Die Ordnung ist eine natürliche Zahl und die hat eine Primfaktorzerlegung. Im schlimmsten Fall ist es halt die Ordnung 1, dann kommen alle Primzahlen darin mit Vielfachheit 0 vor. Aber sobald die Gruppenordnung größer ist, haben wir da auch wirklich Primzahlen, die Gruppenordnung teilen und die interessieren uns jetzt. Wir schnappen uns eine Primzahl p und einen Exponenten a aus L0, derart, dass p hoch a die größte Potenz von p ist, die die Gruppenordnung teilt. Und dann gelten folgende Aussagen a bis d. Erstmal gibt es eine Untergruppe von g, die als Ordnung genau diese größte p-Potenz hat, die die Gruppenordnung teilt. Und das ist toll, denn jetzt haben wir Teile der Gruppenordnung, für die wir garantieren können, dass es eine Untergruppe dazu gibt. Wie wir gesehen haben in der Vergangenheit, haben wir das im Allgemeinen nicht. In B steht, dass alle Untergruppen dieser Art, also alle Untergruppen, die diese Ordnung haben, in G zueinander konjugiert sind. Das ist einer der Gründe, warum ich finde, dass hier die frühe moderne Gruppentheorie beginnt, weil wir da so eine tolle Konjugiertheitsaussage haben. Dann in C steht, dass wenn wir irgendeine P-Untergruppe von G haben, also irgendeine Untergruppe, deren Ordnung eine Potenz dieser Primzahl P ist, dass die dann in so einer Untergruppe drin liegt, die größtmögliche P-Potenzordnung hat. Auch das ist ein wichtiges gruppentheoretisches Tool. Und in D steht, dass wir die Anzahl der Untergruppen dieser möglichst großen P-Potenzordnung bestimmen können, ein Stück weit. Wir können jedenfalls Aussagen darüber machen. Erstens ist die Anzahl nämlich der Index des Normalisators von einer in der ganzen Gruppe. Und hier möchte ich einfach den Hinweis geben, das ist ein Teiler der Gruppenordnung mit dem Satz von Lagrange. Und das ist wichtig. Wir können das auch noch stärker eingrenzen. Und dann haben wir aber noch eine zweite Information und die steht im letzten Teil von D. Die Anzahl ist nämlich auch noch kongruent zu 1 modulo P. Oder in anderen Worten, die Anzahl minus 1 ist durch P teilbar. Siehe Algebra 1, wo wir jetzt anfangen, über Kongruenzrechnung zu reden. Okay, das kommt am Mittwoch, das heißt, da sind wir jetzt genau parallel mit dieser Wortwahl. Gibt es zu den Aussagen vielleicht den Fragen? Ist irgendwas so formuliert, dass Sie sich nicht sicher sind, was es bedeutet? Ja.
Bei A, es gibt eine Untergruppe von G, der auch von P hoch Alpha.
P hoch A.
P hoch A. Es existiert doch aber immer eine Untergruppe mit der auch von mindestens 1, oder?
Ja.
Deswegen verstehe ich nicht die Aussage, warum die sinnvoll ist in diesem Kontext.
Das klären wir. Da steht ja extra Bemerkungen und Beweis, dann fangen wir mit Bemerkungen an. Ist zum Beispiel die Gruppenordnung 20, und ich mache meine Primfaktorzerlegung, damit wir sehen, welche Primzahlen interessant sind. 4 mal 5, also 2 Quadrat mal 5. Das heißt, für die Primzahlen 2 und 5 ist der Satz jetzt interessant. Für die anderen ist die Aussage, die da steht, nur insofern interessant, als man dann nochmal sieht, dass die triviale Untergruppe eine Untergruppe ist. Denn die höchste Primzahlpotenz ist dann ja für andere Primzahlen 1. Nehmen wir die 2. Was ist P und was ist A?
Na, PS2.
PS2. A2. Das heißt, der Satz sagt jetzt in Aussage A, dass es eine Untergruppe der Ordnung 4 gibt. Und das wussten Sie vorher.
Ich könnte ja bei der Fünffaktorzerlegung da irgendwas Null hinzufügen, also im Prinzip eine 1.
Ja, aber trotzdem haben Sie für diese Primzahl 2 eine Aussage, die Sie vorher nicht hatten.
Ach so.
Okay. Sie können das für jede Primzahl machen. Das ist der Witz. Also einerseits für die es nicht interessant ist, weil die nur mit Vielfachheit 0 drinstecken, aber eben gerade für die, die wirklich in der Gruppenordnung vorkommen. Und da wissen Sie jetzt, dass wenn Sie den Exponenten so wählen, dass es wirklich die größte Potenz ist, die drinsteckt, dass Sie dann für diese Ordnung eine Untergruppe haben. Und das ist eine neue Information. Das ist der Witz bei A. Hat das Beispiel geholfen?
Ja.
Sehr gut. Noch mehr? Ja?
In dem Fall könnte man ja aber auch P gleich 5 und A gleich 1 wählen und das wäre dann ja noch größer.
Genau, aber es geht hier nicht um die Größe, wenn wir verschiedene Primzahlen vergleichen, sondern es geht um die Größe, wenn wir für eine feste Primzahl gucken. Ansonsten, klar, es gibt auch eine Untergruppe der Ordnung 5, allerdings wissen wir das schon mit dem Satz von Cauchy. Denn für jede Primzahl, die die Gruppenordnung teilt, wissen wir, dass es eine Untergruppe mit dieser Ordnung gibt. Der Witz ist ja, dass wir es jetzt nicht nur für die 2 haben, sondern auch für die 4. Und daraus folgt, wenn man noch ein bisschen mehr Gruppentheorie reinsteckt, und wenn Sie das interessiert, kann ich auch dazu eine Podcast-Folge machen, tatsächlich kann man daraus schlussfolgern, dass für jede Primzahlpotenz es eine Untergruppe gibt, die genau diese Ordnung hat. Das heißt, wir haben nicht nur Cauchy, einzelne Primzahl, und Sylow, größtmögliche Primzahlpotenz, sondern wir haben auch alles dazwischen. Sodass wir auf einmal für sehr viele, sehr spezielle Teile der Gruppenordnung wissen, dass es dazu Untergruppen gibt. Und das ist das, was ich hier so ein bisschen feiern möchte. Spezialfeld. Wir schreiben noch was hin. Was möchten wir da schon Details machen? Eine haben wir gerade schon angesprochen. Wenn Sie für P irgendeine Primzahl nehmen, die die Gruppenordnung gar nicht teilt, dann ist die größte Potenz von dieser Primzahl, die man hier verwenden kann, P hoch 0, also 1. Also steht dann da einfach, es gibt eine Untergruppe der Ordnung 1. Alles andere, was da steht, ist langweilig und stimmt sowieso oder ist nicht besonders interessant. Aber es stimmt trotzdem. Und ich sage das hier deshalb, weil der Klassiker in der Prüfung ist, dass ich zum Beispiel hier in so einer Situation fragen würde, wie sieht es denn mit 3 Sylow-Untergruppen aus? Also mit, die kriegen später Namen, also mit entsprechenden Untergruppen für die Primzahl 3. Weil dann höre ich manchmal, die gibt es nicht. Und das ist falsch. Es gibt die, die sind nur lang, weil sie am Ordnung 1. Sie machen jetzt den Fehler nicht. Trotzdem sinnvoll. Oder der Satz ist trotzdem sinnvoll. Nicht ohne Grund steht ja, dass wir A aus N0 wählen. Ja, Sie hatten die Hand gehoben.
Ja, meine Frage wäre noch gewesen, was passiert, wenn B an sich die Mächtigkeit einer Primzahl hat, meinetwegen du.
Danke, das ist nämlich ein Spezialfall von dem nächsten Spezialfall, auf den ich kommen wollte. In dem Fall, B selber Primzahlpotenzordnung hat. Und das geht dann ja nur so, denn A soll ja der Exponent sein, mit dem das die größte Primzahlpotenzordnung ist, die die Gruppe teilt. Das heißt, wenn P die Gruppenordnung teilt, dann ist der Spezialfall, dass P eine P-Gruppe ist, der, wo die Ordnung wirklich P hoch A ist. Ansonsten wäre dieses A ja nicht richtig gewählt. Was ist dann los? Ist der Satz dann interessant? Gibt dann schon irgendwie neue Infos?
Würde das dann nicht aussagen, dass die keine Untergruppe wirklich hat? Also abgesehen von der Untergruppe, die nur das Materialelement enthält und sich selber?
Nee. Für jeden Teiler von der Gruppenordnung hat die Gruppe jetzt eine Untergruppe. Das heißt, es ist sogar genau umgekehrt. Die Gruppe hat besonders viele Untergruppen, beziehungsweise sie hat für, sie hat alle Untergruppen, die potenziell aufgrund der Teilbarkeit der Gruppenordnung möglich sind.
Aber dann ist ja A nicht richtig gewählt.
Moment, in A steht, es gibt eine Untergruppe von G der Ordnung P hoch A. Da steht doch nicht, dass alle Untergruppen so groß sind. Da steht, es gibt eine. Es gibt vielleicht auch noch andere Untergruppen. Hier zum Beispiel, bei der 20. Es gibt eine Gruppe der Ordnung P hoch A, also 2 Quadrat, aber es gibt auch noch andere, zum Beispiel Gruppenordnung 5, Gruppenordnung 2. Noch mehr Fragen? Gut, dass wir darüber reden, denn es geht darum, das richtig zu lesen und richtig in Zusammenhang zu stellen, also nicht nur die einzelnen Sachen für sich richtig zu lesen und zu interpretieren, sondern auch zu gucken, was bedeuten die Sachen in dem Zusammenhang. Zum Beispiel, wenn wir nochmal hier oben hingucken auf die 20, dann steht in B, in C, wenn wir eine P-Untergruppe haben, also zum Beispiel hier bei der Gruppe der Ordnung 20 eine Untergruppe der Ordnung 2, das ist eine 2-Untergruppe, dann liegt die in einer Untergruppe der Ordnung 4. Das wussten wir vorher auch nicht oder hätten es uns irgendwie zusammenpuzzeln müssen. Aber hier steht es jetzt einmal ganz explizit. Und bei so kleinen Gruppen mit wenigen Primteilen, da ist es vielleicht noch nicht so interessant, aber angewandt werden diese Sachen ja dann in potenziell großen, riesigen Gruppen oder Gruppen, bei denen wir nur abstrakte Informationen haben und keine so konkreten. Und dann ist das wertvoll. Und wenn Sie neugierig sind, wie man das dann später verwendet und warum das toll ist und warum ich das hier so feiere, dann müssen Sie leider eine Gruppentheorie-Vorlesung von mir machen. Haben Sie zum Satz noch Fragen? Wir machen nachher natürlich Beispiele und wenden alles an, aber jetzt ging es mir darum zu klären, was gibt es für Spezialfälle, was gibt es für potenzielle Missverständnisse. Super, dass wir hier einige gesprochen haben. Und jetzt sehe ich keine Fragen mehr. Dann gehen wir in den Beweis. Da habe ich angefangen, ein bisschen was aufzuschreiben. Und falls ich es gleich vergesse, dann erinnern Sie mich bitte dran, dass in dem Moment, wo es darum geht, dass da irgendwas operiert, wird es wirklich zeigen. Denn ich bin gebeten worden, nochmal Beispiele zu machen für Gruppenoperationen, bei denen man wirklich zeigt, dass das eine Gruppenoperation ist. Und das ist eine Gelegenheit hier. Also gucken wir, was da los ist. Wir beginnen mit einer Menge, die Skript P heißt. Und das ist die Menge aller P-Untergruppen von G. In anderen Worten, wir gucken alle Untergruppen von G an und das geht, denn G ist endlich, hat also endlich viele Untergruppen und wenn wir genug Zeit haben, können wir die alle angucken. Und jetzt schauen wir bei jeder, ob die Ordnung eine Potenz von P ist. Und die kommen ins Töpfchen, in die Menge Skript P. Und die anderen ignorieren wir. Ja? Beispiel, G hat Ordnung 20. Da finden wir Untergruppen der Ordnung 2, das wissen wir. Und falls wir auch noch Untergruppen der Ordnung 4 finden, dann ist der 4 eine 2-Potenz, also würden wir die auch mit in diesen Topf Skript P werfen. So entsteht die Menge Skript P. Als nächstes suchen wir innerhalb von Skript P diejenigen Untergruppen, die bezüglich Inklusion maximal sind. Wir wissen noch nicht, wie groß die sind. Wir hoffen natürlich, dass das am Ende genau unsere Leute der Ordnung P und A werden, aber das wissen wir. Sondern erstmal gucken wir die Elemente in P nur an, in Skript P. Wir wissen, dass deren Ordnung eine P-Potenz ist, aber wir wissen nicht, wie groß die alle sind, also welche Ordnung die alle haben. Da haben wir noch keine Kontrolle drüber. Wir haben nur eine obere Schranke. Mehr als P hoch A geht nicht, wegen des Satzes von Lagrange. Die Ordnung einer Untergruppe muss die Ordnung der großen Gruppe teilen. Und größere Potenzen von P als P hoch A teilen die Gruppenordnung nicht mehr. Okay, wir haben also eine obere Schranke. Ansonsten wissen wir nicht so viel. Und wenn wir jetzt nach maximalen Elementen suchen, also nach der Menge Skript M, dann suchen wir bezogen auf die Inklusion von Mengen. Oder in anderen Worten, wenn hier Skript P ist, die Menge dieser Untergruppen mit P-Potenzordnung, dann gucke ich, hier ist meine Untergruppe, liegst du in einer, die noch größer ist und die auch P-Potenzordnung hat? Wenn ja, schade, du bist nicht so besonders. Wenn nein, wenn du also so groß wie möglich bist bezüglich Inklusion und mit der Eigenschaft eine P-Gruppe zu sein, dann kommst du in die besondere Menge Skript M, M wie maximal. Wir sortieren jetzt also innerhalb dieser Menge Skript P in die Leute, die in Skript M liegen, das sind die möglichst großen und die anderen. Und bevor wir jetzt anfangen, über diese Mengen zu reden, möchte ich klären, dass die interessant sind, also nicht leer. Deswegen stehen hier diese Anfangsbemerkungen. P hoch 0 ist eine Potenz von P. Die triviale Untergruppe ist deswegen eine P-Untergruppe und liegt deswegen in der Menge Skript P. Die ist also nicht leer. Wenn da ansonsten nichts anderes drin liegt, dann ist das so, aber dann ist die halt auch maximal bezüglich Inklusion, das heißt, da liegt die in Skript M. Das heißt, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Langweiligste, was passieren kann, ist, dass nur die triviale Untergruppe in Skript P liegt und gleichzeitig in Skript M und das war's und mehr läuft da nicht rum. Alle anderen Fälle sind interessanter. Das Zeug ist jedenfalls nicht leer. Und das heißt, dass wenn wir jetzt anfangen, Aussagen zu machen, dass die dann immer potenziell interessant sind, weil wir nicht über die leere Menge reden. Und jetzt kommt die Stelle, an die ich selber denke, nämlich, ich behaupte hier, dass Konjugation eine Operation bewirkt von G auf dieser Menge Skript P durch Konjugation. Und ich dachte, das zeige ich jetzt einmal. Das mache ich sonst nicht, aber ich mache das jetzt, weil gewünscht wurde, dass wir sowas nochmal wirklich mit Beweis machen. Einverstanden? Das ist also meine erste kleine Behauptung im Kreis. Und die hat keinen Namen. Später haben die Behauptungen irgendwelche Zwischennamen und Bezeichnungen. Das habe ich hier nicht. Aber ich schreibe das einmal so hin. G operiert auf der Menge Skript P zunächst mal. Durch Konjugation. Okay, das wurde gewünscht, es wurde ein Beweis gewünscht, dafür, dass irgendwas eine Operation bewirkt. Und dazu müssten wir uns erinnern, was wir für eine Gruppenoperation eigentlich brauchen, denn sonst weiß ich ja gar nicht, was ich zeigen muss. Da müssen wir zurückgehen in Kapitel 3. Da haben wir eine Gruppe G und eine Menge Omega und da steht irgendeine Definition, was es bedeutet, dass die Gruppe G auf der Menge Omega operiert. Da müssen wir uns jetzt erinnern. Danach. Und es ist ja auch wichtig, denn der ganze Beweis funktioniert jetzt mit so einer Gruppenoperation. Also erinnern uns nur so ein bisschen.
Ja. Nur das einzige Element aus G, also das einzige Element aus G ist das einzige Element, was alle aus P fixiert.
Das ist tolle Operation. Das ist toll, aber ist sogar schon ein bisschen zu stark. Das könnte nicht garantieren.
Das zweite war, also
fand
ich das erste gerade nicht.
Okay, der ist ja noch 1. War das, was Sie sagen wollten, war das auch 1?
Ja.
Genau. Da steht, dass das 1-Element wie die triviale Abbildung wird.
Ach so. Okay.
Sie haben gesagt, das ist das Einzige, was wie die triviale Abbildung wird. Das ist zu stark. Das wäre tolle Operation, aber das 1-Element wie wird, also wie die Identität, das ist genau auf 1. Das ist also gut, wir schreiben das mal kurz zu dieser Wiederholung auf. Zu zeigen, auf 1, 1G wird als identische Abbildung auf P. Und jetzt brauchen wir noch jemanden für auf 2. Was müssen wir da zeigen?
Das war noch die das Jacken-Prinzip, oder?
Nicht wirklich?
Dass man hier Sigma G und Sigma H verknüpfen kann und das ist dasselbe wie Sigma G H.
Genau, das ist Hintereinanderausführung oder Verträglichkeit mit Hintereinanderausführung. Ich würde es nicht Jacke-Prinzip nennen, weil bei Herrn Jacke was umgekehrt wird. Da wird invertiert und die Reihenfolge dreht sich um. Und das ist hier nicht hilfreich. Wenn man sich das so merkt, dann schreibt man die falsche Rechnung. Also Vorsicht, Warnhinweis, so würde ich es mir nicht merken, nicht mit diesem Begriff, aber was Sie gesagt haben, ist völlig richtig. Wenn ich zuerst mit einem Gruppenelement G irgendwas mache und dann mit einem Gruppenelement H, wenn ich also nacheinander diese Abbildung ausführe, dann soll dasselbe passieren, als wenn ich zuerst G und H in der Menge verknüpft hätte und dann mit dem Ergebnis meiner Abbildung bewirkt hätte. Das heißt also für alle G aus P und B und abgebildet mit G und danach abgebildet mit H dasselbe wie P abgebildet mit G mal H. Als wir auf 1 und auf 2 formuliert haben, da waren auch diese Sigmas. Diese Sigmas haben deutlich gemacht, dass die Gruppenelemente Abbildungen bewirken Aber sofort danach habe ich ja die Notation vereinfacht und habe immer nur die Gruppenelemente oben dran geschrieben als Abbildung und nicht, wie sie Sigma damit umgeschleppt. Deswegen habe ich das ja auch so gemacht, ohne Sigma. Aber wichtig ist natürlich, dass die Gruppenelemente überhaupt erstmal auf dieser Menge irgendwas machen und insbesondere Leute aus der Menge wieder in die Menge hinein abbilden. Vorher lohnt es sich gar nicht, über Gruppenoperationen nachzudenken. Und das wurde bisher leider vergessen, das, was vor Op 1 und Op 2 steht. So, was wurde vergessen, was vor Op 1 und Op 2 steht? Jetzt geht's los. Ja.
Die G und die H, also die Elemente aus G, sind quasi objektive Abbildungen.
Auf der Menge.
Auf der Menge.
Richtig, genau. Und dieses Machen ist mir im Prinzip nicht so wichtig, aber es wäre toll, wenn Sie an alles denken. Und eigentlich ist sinnvoll zu sagen, dass die Gruppenelemente Abbildung bewirken, bevor man anfängt, mit den Abbildungen Mechanismen hinzuschreiben. Deswegen empfehle ich, so anzufangen. Die Gruppenelemente bewirken Abbildung von der Menge in sich selbst. Die müssen bitte bijektiv sein, deswegen steht da das Wort Permutation. In anderen Worten, die Gruppenelemente sollen auf Skript P bitte Permutationen bewirken. Dazu sage ich gleich noch was. Und das, was da bewirkt wird, soll diese Rechenregeln auf 1 und auf 2 erfüllen. Und wenn alles gilt, dann haben wir eine Gruppenoperation. Klären wir jetzt das, was wir am Anfang klären sollen. Herr Schäfer, das müssen wir zeigen. Aber zuerst, warum bewirken die Elemente von G überhaupt Permutationen auf Skript P? Und dazu müssen wir zwei Fragen beantworten. Die erste Frage, warum landen wir beim Abbilden wieder in Skript P? Zweite Frage, warum sind die bewirkten Abbildungen bijektiv? Und beides können wir beantworten, indem wir uns erinnern, was ich da behauptet habe, nämlich, dass die bewirkte Abbildung durch Konjugation entsteht. Konjugation in der Gruppe. Also erinnern wir uns kurz, was für Eigenschaften kennen wir von Konjugation innerhalb einer Gruppe? Wie funktioniert das nochmal und was wissen wir? Los geht's. Ich möchte jetzt also mein P abbilden mit dem kleinen G durch Konjugation. Was passiert da überhaupt? Was ist das Bild? Ja. Warum?
Wir haben das ja definiert als, die Konjugation als, wenn wir ein Element aus P nehmen. Dass das quasi G hoch minus 1 mal P mal G ist und...
Ja, Moment, das heißt, ich schnappe mir jetzt die Menge dieser Leute hier drin ist dann quasi G hoch minus 1 mal, wie soll das heißen?
Klein P.
Klein P ist schon unsere Primzahl.
Okay, dann sagen wir H.
H.
Und das muss für alle Elemente H aus P gelten.
Genau. Das hier ist die Menge dieser Elemente. Das heißt, das H kommt aus P, aber danach mache ich da noch was drin. Woher weiß ich, dass es wieder P liegt?
Ja, ist ja. Normalteiler eigentlich?
Ist P Normalteiler? Steht das irgendwo?
Nee, aber es ist die gleiche Berechnungsvorschrift.
Aha. Na, bei Normalteilern ist es eine Definition. Das soll stimmen und dann nennen wir es den Normalteiler und nur dann. Aber hier haben wir überhaupt nichts von Normalteilern gesagt und deswegen bin ich erstmal skeptisch. Da brauche ich mir jetzt noch eine Begründung. Sie hat sich gemeldet.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar das P vor dieser P bei P und G.
Ja.
Ist das ein Skript P oder ein normales P?
Nein. Mein Skript P hat hier unten immer diesen deutlichen Bogen und da konzentriere ich mich auch gerade sehr, um mir was zu machen. P ist eine Untergruppe von G, deren Ordnung eine P-Potenz ist. Und hier haben wir dieses P mit G konjugiert, das heißt, wir haben P abgebildet, indem wir die einzelnen Elemente so abgebildet haben. Im Allgemeinen bewegt die Untergruppe sich dann weg. Das ist im Allgemeinen nicht wieder P. Das ist genau dann P, wenn G wo liegt. Wo muss das kleine G liegen? Innerhalb der Gruppe, damit wir garantieren können, dass da wieder P rauskommt. Haben wir letzte Woche besprochen, in der Fragestunde. Oder ansonsten letztes Jahr.
Im Normalisator.
Im Normalisator, dankeschön. Genau. Also Vorsicht, man kann immer diese Abbildung definieren. Die Gruppenelemente bewirken tatsächlich eine Abbildung. Vorsicht, die können sich wegbewegen. Und das machen die meistens auch. Um aber wieder ins Grip P zu landen, und das ist ja unsere Frage, reicht es doch, wenn wir wissen, dass das neue, die neue Untergruppe, die rausgekommen ist, immer noch als Ordnung eine P-Potenz hat. Nur das brauchen wir. Ist das so? Können Elemente oder Untergruppen bei Konjugation ihre Ordnung verändern? Ja, da wird jetzt im Kopf geschüttelt, das ist gut. Das heißt, Ihre Intuition ist richtig. Aber warum denn nicht? Was bewirkt Konjugation innerhalb einer Gruppe? Was für eine Art von Abbildung? Das ist ja nicht irgendeiner. Ich glaube, es steht da sogar irgendwo. Na, ja, ja? Richtig. Ein Automorphismus, also eine biaktive Abbildung der Gruppe in sich selber, die strukturerhaltend ist. Und all das zusammen sagt uns, dass Untergruppen auf Untergruppen gehen, das heißt, die Struktur einer Untergruppe bleibt erhalten und die Ordnung bleibt erhalten. Und wir haben jetzt auch schon gelernt, man kann es rückgängig machen, das ist also eine Injektion. Und das beantwortet die zweite Frage, nämlich ob die Gruppenelemente aus Grip P Permutationen bewirken. Und das tun sie, wenn die bewirkten Abbildungen gehen. Denn immerhin bewirken wir Permutationen auf der Menge. Und jetzt müssen wir noch bitte verträglich sein mit der Gruppen, mit der inneren Verknüpfung in der Gruppe. Das ist auch 1 und auch 2. Aber ja, Konjugation tut das. Das Einzelelement macht bei Konjugation nichts. Und Konjugation verträgt sich mit der Auseinanderausführung. Das haben wir alles in Gruppe 3 gesehen. Das heißt, auf 1 und auf 2 folgen einfach daraus, dass das, was hier passiert, Konjugation ist. Macht dann ja hier nichts. Man durchspitzelt einmal von links und einmal von rechts, dabei bewegen sich die Elemente gar nicht. Das heißt, das Einzelelement lässt tatsächlich die Gruppe P genau da, wo sie ist. Anderes Argument, das Einzelelement liegt immer im Normalisator. Das heißt, es verhält sich wie identische Abbildung aus Grip P. Und wenn ich zwei Leute nacheinander anwende, na, dass das Stück, was hier steht, das steht ja wirklich bei den Rechenregeln für Konjugationen. Das haben wir zu kurz nach. So, ich hoffe, dass es geholfen hat, diesen ganzen Begriff nochmal zu wiederholen und auch das Konzept von Konjugation nochmal weiter, ich will nicht sagen nach vorne, aber irgendwie greifbarer in Ihrem Gehirn abzulegen, sodass Sie da jetzt jederzeit drauf zugreifen können. Und ich hoffe, dass es für die Person, die mich gebeten hat, noch was zu Gruppenabarktionen zu machen, hilfreich ist. Schöne Grüße. Ansonsten sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie da noch mehr brauchen. Und jetzt können wir wirklich in den Beweis einsteigen. Die erste Aussage ist, dass, wenn wir die Operation, über die wir jetzt geredet haben, im Hinterkopf behalten und wenn wir schauen, was die mit der Menge Skript M macht, dass dann die Menge Skript M sich dabei nicht wegbewegt. In anderen Worten, wir haben auch eine Gruppenoperation auf der Menge Skript M. Und zwar quasi die gleiche und beschränken nur ein. Und da wir schon geklärt haben, dass wir eine Gruppenoperation haben, müssen wir doch einfach nur verstehen, ob, beziehungsweise warum, Leute aus P, die bezüglich Inklusion so groß wie möglich sind, diese Eigenschaft bei Konjugation nicht verlieren. Dafür
brauchen aber ja nur, dass Konjugation sich mit Inklusion in der Gruppe verträgt. Also beweisen wir jetzt mal Eigenschaft 1. Da fange ich mit einem Element aus Skript M an. Sein O aus Skript M. Das heißt, O ist eine P-Untergruppe von G und ist bezüglich Inklusion so groß wie möglich. Jetzt schnappe ich mir ein Element aus G, mit dem ich inkludieren möchte. Und ich möchte zeigen, dass das, was rauskommt, nämlich U hoch G, auch wieder bezüglich Inklusion so groß wie möglich ist. Das heißt, ich lande wieder in M, mehr brauche ich nicht. Was würde passieren, wenn es nicht so wäre? Das würde ja bedeuten, dass die neue Untergruppe U hoch G bezüglich Inklusion nicht so groß wie möglich ist. Das heißt, die liegt in einer noch größeren P-Untergruppe drin. Richtig? Dann schreiben wir es mal auf. Angenommen, es sei U hoch G nicht in Skript M. Und das heißt, es gibt eine noch größere P-Untergruppe, in der U G drin liegt. Und die nenne ich irgendwie, die nenne ich V. Und es sei V, eine P-Untergruppe von G, die U G echt als Untergruppe enthält. Und mit echt meine ich, dass U G in V enthalten ist und nicht gleich V ist. Vielleicht sehen Sie schon, warum das nicht funktioniert. Man kann Konjugation ja rückgängig machen, indem man mit dem Inversen des Elements konjugiert. Und irgendwie, also, Entschuldigung, ich habe das Bedürfnis, wieder rumzuhampeln. Also, wenn ich hochlebe, und ich bin nicht so groß wie möglich als Viertelgruppe, sondern liege noch was Größeres. Dann könnte ich doch jetzt, indem ich die Konjugation mit G wieder rückgängig mache, mich an meinen ursprünglichen Platz zurücktransportieren und das Größere, was um mich herum war, mitbewegen. Aber dann ist es doch hier immer noch größer. Dann war U gar nicht so groß wie möglich als P-Untergruppe, oder? Okay, das ist der Widerspruch. Sinn. Ich habe es jetzt ein bisschen abgekürzt hingeschrieben, aber zusammen mit meiner räumlichen Erklärung funktioniert das vielleicht. Also, wenn U hoch G eine echte Untergruppe von V ist, dann muss diese Beziehung bei Konjugation erhalten bleiben und ich konjugiere jetzt einfach mit dem Inversen von G. Dann wird daraus wieder U, denn ich mache ja die Konjugation mit G rückgängig. Also habe ich U, ist U hoch G hoch G hoch minus 1. Hier muss ich jetzt V mit G hoch minus 1 konjugieren, damit diese Ungleichung erhalten bleibt. Aber es bleibt daneben so ein echtes Enthaltensein. Und damit ist U jetzt auf einmal in einer echt größeren P-Untergruppe. Enthalten ist G. Das war Eigenschaft 1. Und so geht es jetzt weiter. Wir bleiben bei dieser Art der Argumentation, machen jetzt noch ein paar solche Schritte und dann baut sich am Ende der Beweis aus diesen Argumenten zusammen. Wir schauen uns jetzt nur noch die maximalen Leute an, nur noch die in Skript M. Und wir wollen jetzt gucken, was passiert, wenn wir Elemente, also wenn wir uns ein solches maximales M schaffen, und wenn wir gucken, was das eigentlich per Konjugation macht, dann sehen wir, das fixiert nur sich selber und keine anderen Leute aus Skript M. Das ist jetzt ein bisschen seltsam, weil auf einmal die Elemente aus G und die Untergruppen aus G in so einer Doppelidentität auftauchen. Einerseits tauchen manche davon ja als Punkte auf in Skript P und Skript M, aber andererseits sind es ja immer noch Untergruppen von G, das heißt, die wirken ja selber auch per Konjugation. Das ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen schwer verdaulich. Das ist Aussage 2. Vielleicht klären wir erstmal, warum so ein Punkt ein Fixpunkt ist für sich selber unter Konjugation. Sei also M, da muss ich mich jetzt konzentrieren. Also wenn das M so ganz gerade ist, dann ist es die Untergruppe, also das Element aus der Menge. Und wenn das M so richtig doll übertrieben geschwungen ist, dann ist es das Skript M. Bitte beschweren Sie sich, wenn meine Unterschiede da nicht klar genug sind. Was passiert, wenn ich ein Element aus dieser Untergruppe M hernehme und damit konjugiere? Für alle X aus der Untergruppe M behaupte ich jetzt mal, wenn ich irgendeine Untergruppe damit konjugiere, dann weiß ich nicht, was passiert. Aber wenn ich die Untergruppe M damit konjugiere, dann weiß ich, wo ich lande, oder? Was ist M konjugiert mit X? Was ist, wenn ich eine Untergruppe nehme und mit etwas konjugiere, was da drin liegt? Was sagt die Resolution, wo lande ich? Was denken Sie?
Stimmt, wieder M.
Nochmal?
Wieder M.
Genau, das ist wieder M. Denn die Operation, die jetzt hier passiert, das Konjugieren mit dem Element, bewirkt ja nur eine Verknüpfung von Elementen, die alle in M liegen. Und deswegen lande ich wieder in M. Genau. Also ist M überhaupt ein Fixpunkt? Das ist der erste Teil der Behauptung. M ist überhaupt ein Fixpunkt. Jetzt steht da, es ist der einzige. Also machen wir das, was wir immer machen. Wir nehmen uns noch einen zweiten her, den wir irgendwie anders bezeichnen und zeigen, dass es in Wirklichkeit aber doch M ist. Und dieser vermeintliche zweite Fixpunkt soll M heißen. Nee, soll U heißen. M haben wir schon. Soll M, soll U heißen. Sei U aus M ein beliebiger Fixpunkt. Und jetzt zeige ich, dass es M selber. Und wie mache ich das? Naja, ich schreibe jetzt mal hin, was es bedeutet, ein Fixpunkt zu sein. Das heißt ja, so wie wir hier gesehen haben, ich konjugiere mit Elementen aus M und muss dann wieder die gleiche Untergruppe sein. Das heißt, für alle X aus M ist dann UX. Und das haben wir vorhin wiederholt. Wo liege ich, wenn ich bei Konjugation das mit einer Untergruppe mache? Na, wo liege ich dann? Wo ist X? Wo ist X? Na, wo ist X?
Ja? Normalisator von U.
Immer nach von U, genau. Dankeschön. Also, ist X im Normalisator von U. Für alle X aus M, deswegen verbinde ich meine Sätze hier. Für alle x aus m gilt das, also ist dieses, sind all diese x dann im Normalisator von U. Und das heißt aber, dass die komplette Untergruppe m im Normalisator von U ist. So, jetzt wird es interessant. Wenn ich im Normalisator einer Untergruppe liege, dann kann ich das einerseits ausdrücken durch, ich lasse die Untergruppe bei Konjugation invariant, aber ich kann es auch noch anders ausdrücken, nämlich als, wenn ich Nebenklassen davon bilde mit Vertretern aus M, dann ist egal, auf welcher Seite diese Vertreter stehen. Rechts- und Links-Nebenklassen sind dann immer dasselbe. Das kann ich anders hinschreiben. Daraus folgt nämlich dann, M mal U gleich mal M. Und ich habe es absichtlich so hingeschrieben, so ein bisschen suggestiv, weil jetzt vielleicht, ich weiß nicht, in manchen Gehirnen ein Lemma vom Anfang von Kapitel 2 aufploppt. Wenn zwei Untergruppen das machen, wenn die sich so verhalten, dann ist das Produkt eine Untergruppe. Das ist ja nicht immer bei Untergruppen so, ne? Dass das Produkt eine Untergruppe ist, das haben wir uns auch nicht gemerkt, aber hier schon. Und das ist ein Lemma, nämlich 2-2, wenn ich mich nicht täusche. Moment. Hier steht Satz 2.9. Ich weiß nicht warum. Vielleicht stimmt das. Aber ich hätte gedacht. Ah, ja, Satz 2.9, weil das ein Kriterium war. Aber das ursprüngliche Lemma auf das Satz 2.9 an der Stelle zurückgeht, ist Lemma 2.2. Und in Lemma 2.3 steht dann, wie man die Ordnung dieser Untergruppe ausrechnen kann. Also machen wir es. Lemma. Ist jetzt N mal U eine Untergruppe von G. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber meine Intuition sagt, wenn wir jetzt zwei P-Untergruppen haben für die gleiche Primzahl, dann muss doch das Produkt davon, wenn das eine Untergruppe ist, auch eine P-Untergruppe sein, oder? Ja, ne? Und unsere Ordnungsformel liefert das auch. Von M mal U ohne Potenz von P. Und M mal U ist also eine P-Gruppe. Liegt also in diesem Skript P-Ding. Und da liegen ja M und U drin. Und M und U waren ja schon so groß wie möglich. Das heißt, die lagen im Skript M. Da haben die hergenommen. Also muss M mal U jetzt auch im Skript M liegen. Also ist ups. M ohne geschwungenes, mal U in Skript M. Moment. Wie geht das denn? Wie kann das denn sein, dass wir zwei Untergruppen haben, die jeweils schon per Inklusion so groß wie möglich sind? Und jetzt liegen die zusammen in einer Untergruppe, die auch wieder per Inklusion so groß wie möglich ist, mit der Eigenschaft, eine P-Untergruppe zu sein. Wie geht das? Müsste nicht U mal M größer sein als M und U jeweils? Müssten da nicht mehr Elemente drin sein? Wie ist das möglich? Was denken Sie? Ja, was denken Sie?
Na, wenn die Mächtigkeit 1 ist, dann würde das doch.
Wovon? Welche Mächtigkeit?
Na, wenn M und U, wenn die.
Ah, wenn die beiden Ordnung 1 haben, ja. Genau, das ist auch ein Spezialfall. Dann wären sie auch gleich, das ist ein Spezialfall von dem, was Sie vermutet haben. Aber ja, genau, das ist eine Möglichkeit, wie das sein kann. Aber in dem Moment, wo die verschieden sind, wir können ja mal kurz überlegen. In dem Moment, wo die verschieden sind, haben wir hier Ordnung von M mal Ordnung von U. Das ist jetzt irgendwas, was größer ist. Und wir teilen durch den Schnitt. Und der kann ja auf keinen Fall so groß sein wie eine dieser beiden Ordnungen, denn die Untergruppen sind ja verschieden. Das heißt, dann hätten wir da eine größere P-Potenz stehen und das geht nicht. P hoch A ist ja die größte P-Potenz. Moment, nein, wir haben die per Inklusion so groß wie möglich gewählt. Vorsicht, da muss ich jetzt aufpassen. Und das heißt, wir können jetzt unmöglich etwas finden, was die enthält und eine noch größere P-Potenzordnung haben. Das funktioniert nicht. Das heißt, ihr seht es genau richtig gewesen, M und U müssen gleich sein. Ich habe die Hand gesehen, ganz kleinen Moment, ich schreibe mir den Satz fertig. Und das ist nur. Wenn M gleich U ist. Also ist wirklich M der einzige Fixpunkt. Wir haben Teil 2 gelesen und jetzt komme ich zu Ihrer Frage oder Bemerkung.
Und zwar, was, wenn man jetzt M sich als ein beliebiges Element aus Skript M nimmt und U als die Gruppe, welche nur das 1 Element enthält, wäre das, also würde das den Voraussetzungen gerecht werden, denn dann wären die ja verschieden.
Ja, wir gucken mal.
Das würde auch das mal aufgehen.
U soll ja auch aus Skript M kommen. So, wie kann es sein, die triviale Untergruppe liegt ja in jeder Untergruppe drin, also liegt U jetzt in M
Und wie kann es dann sein, dass die beide ins Drittem sind? Also dass es nicht noch, dass es keine Inklusion größer gibt, das gibt nur, wenn N dann auch im Maß im Einzelelement besteht. Also auch wieder Spezialfall davon ist die Gleichzahl. Ja,
ich finde gut, dass diese Nachfragen bei diesen ganzen Spezialfällen. Dankeschön. Und wir kommen zu Schritt 3. Zu Schritt 3 gibt es so eine kleine Hinleitung. Und erstmal möchte ich erklären, was ich in Schritt 3 vorhabe, bevor die Hinleitung kommt. Es könnte ja jetzt sein,
ne, wir haben uns ja überlegt, wenn ich mit einem Element aus Schritt M anfange und konjugiere, lande ich mehr in Schritt M. Das heißt, wir könnten jetzt über Bahnen reden. Vielleicht ist Schritt M aus verschiedenen Bahnen zusammengesetzt, bei dieser Konjugationswirkung, aus ganz vielen. Worauf wir später hinaus wollen, ist, dass es da in Wirklichkeit nur eine Bahn gibt. Das heißt, wenn ich mir zwei Elemente aus Schritt M schnappe, finde ich immer ein Gruppenelement, was das eine Element das andere abbildet. Da will ich hin. Bahnen sind Spezialfälle von Teilmengen, die unter der Wirkung invariant sind. In dem Sinne, dass ich bei der Wirkung nicht aus der Menge rausfliege. Was ich also jetzt hier in 3 zeigen möchte, ist, es gibt keine echte Teilmenge von Script M, die unter der Wirkung per Konjugation invariant ist, sprich, wenn ich konjugiere, lande ich drin und fliege nicht raus. Sondern ich fliege immer raus oder kann immer rausfliegen, es sei denn, ich habe wirklich die ganze Menge Script M. Und insbesondere ist dann Script M eine einzige Bahn, es gibt wirklich nur diese eine. Und das wird wichtig, weil wir in unserem Satz ja so eine Aussage über Konjugation gemacht haben. Deswegen ist 3 so formuliert, wie es da steht. Ich will darauf hinaus, dass die Elemente in M eine einzige Bahn bilden, in Script M, eine einzige Bahn unter dieser Wirkung der Gruppe. Daraus folgt dann insbesondere, dass sie alle gleich groß sind. Das wussten wir bisher noch nicht. Wir wussten ja nur, sie sind bezüglich Inklusion so groß wie möglich. Aber dann werden sie sogar alle gleich groß sein. Und um zu 3 hinzukommen, möchte ich jetzt diese Menge Script N einführen, die da drüber steht. Das soll nämlich jetzt eine Teilmenge von Script M sein, die unter Konjugationen G invariant ist. Und die möchte ich jetzt untersuchen und möchte herausfinden, ach so, in Wirklichkeit muss das die ganze Menge Script M sein. Da will ich hin. Das heißt, wir haben jetzt dieses Script N und es steht nochmal explizit da, was diese Invarianz bedeutet. Ich habe das jetzt gerade ein paar Mal unterschiedlich in Worten ausgedrückt. Invariant sein bedeutet hier, wenn ich etwas aus der Menge Script M hernehme und konjugiere, lande ich wieder in der Menge Script M. So, da sind wir also. Wir haben dieses Script N und jetzt wollen wir 3 beweisen. Das heißt, ich möchte zeigen, Script N ist in Wirklichkeit N. Wir zeigen, Script N ist Script N.
Wie machen wir das? Moment.
Blablabla. Okay. Meine eigenen Notizen irritieren mich ein bisschen. Ich habe vorhin den Beweis noch mal ein bisschen neu organisiert. Aber mal gucken, ich werde mich schon zurechtfinden. Ich fange mit einem Element aus Script N an. Script N. Möchtest du nennen? Ja, möchte ich. In 2 steht, dass wenn ich mit einem Element aus Script M anfange, das immer sein einziger Fixpunkt bei Konjugation ist. Und Script N ist eine Teilmenge von Script M, also stimmt die Aussage 2 für H. Laut 2 ist dann jedenfalls in M. Und daraus möchte ich jetzt schlussfolgern, dass H per Konjugation auf folgender Menge
keinen Fixpunkt haben kann, nehme ich auf der Menge Script M ohne Script N. Falls M gleich M ist, dann ist das die leere Menge, dann kann ich ja sowieso keine Fixpunkte haben. Aber jetzt gerade gehe ich ja davon aus, ich weiß noch nicht, ob die gleich sind, die könnten verschieden sein. Könnte also sein, dass ich hier nicht über die leere Menge spreche. Aber da kann ich keinen Fixpunkt haben. Denn der einzige Fixpunkt, den es gibt, der liegt in M, Script N. Wenn ich das rauswerfe, können da keine Fixpunkte mehr sein. Und jetzt kann ich was über die Bahnen sagen. Fixpunkte sind ja genau die Elemente, die ich sehe, wenn ich einelementige Bahnen habe. Jetzt kann ich also hier keine einelementigen Bahnen haben. Ah, das heißt also, überlegen wir mal kurz, H ist eine P-Gruppe, wirkt per Konjugation, die Bahnenlängen sind dann, nach allem, was wir über Gruppenoperationen wissen, die Bahnenlängen sind dann P-Potenzen, Teil der Gruppenordnung. Theoretisch geht 1 als Bahnlänge, aber das würde ja Fixpunkte bedeuten. Und wenn wir keine Fixpunkte haben, müssen jetzt alle Bahnlängen durch P teilbar sein. Und deswegen ist diese Mächtigkeit durch P teilbar. Okay, das ist eine starke Info. Also hat, das ist kein Satz, Moment. Das ist kein Satz. Also hat H auf links keine Fixpunkte. So wie ich das gerade erklärt habe, und da stehen die entsprechenden Resultate in Kapitel 3, dass die Mächtigkeit von M ohne Script M ohne Script M ein Vielfaches von P ist. Oder durch P teilbar wäre der andere Art, das zu sagen. Ach so, gut zu wissen. Lemma 3.15 steht hier. Das ist besser als irgendwas in Kapitel 3. Gut, wir merken uns, dass wir herausgefunden haben, dass diese Mächtigkeit hier ein Vielfaches von P ist. Und wie gesagt, die könnte 0 sein. Ne? Wenn in dem Moment, wo das stimmt, was wir zeigen wollen, ist das die leere Menge, das ist die Mächtigkeit 0, das ist auch ein Vielfaches von P. Das heißt, wir machen da nichts falsch. Jetzt möchte ich Ihnen ein anderes Argument geben, das zeigt, dass das kein Vielfaches von P ist, beziehungsweise, dass das nur ein Vielfaches von P sein kann, wenn das die leere Menge ist. Und das zeigt dann unsere Aussage. Denn wenn das nicht die leere Menge ist, dann können wir uns hier ja etwas hernehmen. Angenommen, es sei Script M ohne Script M nicht die leere Menge. Dann kann ich mir da doch was schnappen. Sei dann M ein Element aus Script M ohne Script M. Dann mache ich genau dasselbe Argument. Genau dasselbe Argument. M hat nur einen Fixpunkt auf Script M, nämlich sich selber. Aber der liegt jetzt ja hier drin. Das heißt, ich habe eine Bahnlänge 1, alle anderen Bahnen müssen durch P teilbare Länge haben. Also ist jetzt nicht mehr das hier durch P teilbar, diese Mächtigkeit, sondern diese Mächtigkeit minus 1. Widerspruch. Ist M der einzige Fixpunkt von M auf dieser Menge, also erstmal auf Script M, und dieser liegt jetzt außerhalb von Script N, also hat M auf der Menge M ohne N genau eine Bahn der Länge 1 und sonst Bahnen mit durch P teilbarer Länge. Hand diese Mächtigkeit ein Vielfaches von P ist. Das geht. Widerspruch. Ausgedrückt in der Sprache der Algebra 1, so wie wir das dann ab Mittwoch haben werden mit Kongruenz und so, eine natürliche Zahl kann nicht gleichzeitig durch eine Primzahl teilbar sein und kongruent zu 1 bezüglich dieser Primzahl sein. Beides gleichzeitig geht nicht, aber genau das hätten wir hier. So, das war 3. Und jetzt atmen wir einmal durch, dann kommt nämlich der Rest des Beweises. Der passt locker auf eine Tafel, ich wische also ein bisschen. Und dann sind wir fertig mit dem Satz von Sylow und können uns Anwendungsbeispiele anschauen. Wir haben es fast geschafft. So, was ist denn überhaupt noch zu zeigen? Irgendwie ist unsere Intuition jetzt ja vielleicht, dass diese Menge Skript M dann diese Menge ist von Untergruppen der Ordnung Theobar und dass dann alles etwas irgendwie daraus folgt. Aber im Satz standen ja einige Sachen. Da stand ja sowas wie, dass man über die Anzahl was aussagen kann, zum Beispiel in Teil D, da müssen wir noch was tun. Und wir haben auch noch nicht gezeigt, dass die Ordnung der Leute im Skript M wirklich Theobar ist. Wir wissen nur, dass es P-Gruppen sind und dass die bezügliche Inklusion so groß wie möglich sind, aber wir haben die Ordnung nicht bestimmt. Inzwischen wissen wir, dass die alle gleich groß sind. Aber wir wissen noch nicht, dass die Ordnung POA ist. Das heißt, zu zeigen ist noch, die Elemente aus Skript M haben Ordnung POA. Dann haben wir schon viel geschafft, dann ist wirklich fast der ganze Satz bewiesen. Und ich zeige Ihnen gleich dann noch, wo die einzelnen Bestandteile ABCD dann wirklich stehen. Aber in D fehlen auch noch ein paar Details. Das ist also jetzt noch unsere Aufgabe, das zu machen. Und los geht's. Aus Grund M folgt aus 2 und aus diesen Argumenten, die wir im Beweis von 3 gemacht haben, mit den Bahnlängen, folgendes: Es gibt genau eine Bahn der Länge 1, nämlich die, die von dem Fixpunkt U selber markiert wird, ist der einzige, das steht in 2. Alle anderen Bahnen haben durch P teilbare Länge, also ist die Mächtigkeit von M minus 1 durch P teilbar. In dem Moment, wo wir also gezeigt haben, dass alle Untergruppen der Ordnung P of A tatsächlich diese Menge Skript M bilden, ist das eine Aussage, die in Teil D steht. So, was noch? Bahnlängen gleich Stabilisatorindex vielleicht? Wenn ich jetzt ganz G auf der Menge Skript M wirken lasse, dann sagt mir Teil 3, dass diese Wirkung transitiv ist. Alle Elemente aus Skript M sind in G konjugiert, steht da. Das heißt, wir haben eine Bahn. Bahnlänge gleich Stabilisatorindex sagt jetzt, der Stabilisator eines Punktes hat als Index genau diese Mächtigkeit. Bahnlänge gleich Stabilisatorindex, das hat bestimmt eine Nummer, vielleicht 3,13. Und Aussage 3 ergeben zusammen, dass die Mächtigkeit von Skript M das gleiche ist wie der Index des Stabilisators von einem Punkt. Wenn wir uns irgendeine U aus Skript M hernehmen, dann ist der Stabilisator dieses Punktes genau der Normalisator. Das Argument haben wir jetzt mehrmals verwendet. Ne, habe ich Sie aber gefragt, was bedeutet es, dass das ein Fixpunkt ist? Das heißt, das Element liegt im Normalisator und genau das verwenden wir hier. Und da kann ich jeden Punkt nehmen, egal welchen ich nehme, das stimmt immer. Und jetzt mal ein kleines Bild, bevor wir dann mehrmals den Satz von Lagrange und Cauchy und sowas alles verwenden. Und das Heilbild geht so. Hier ist meine Gruppe G. Hier liegt irgendwo der Normalisator von irgendeiner Untergruppe U. Im Normalisator liegt natürlich U drin. Eine Untergruppe liegt immer in ihrem eigenen Normalisator. Wir wissen aber nicht so genau, wo. Also, wir wissen nicht, wie viel Platz hier ist. Aber wir wissen, dass dieser Index hier die Mächtigkeit von Skript M ist und die ist minus 1 durch P teilbar. Also ist das hier nicht durch P teilbar. Nicht durch P teilbar. Wenn ich also zeigen möchte, dass die komplette P-Potenz, alles was an Ps sozusagen in der Gruppenordnung steckt, dass das alles in der Ordnung von U zu finden ist, da will ich ja hin. P hoch irgendwas ist das. Ich will zeigen, dass das P um A ist. Hier oben finden keine P-Potenzen statt. Das ist Teil einer P. Wenn hier also noch was schief geht, dann könnte es höchstens sein, dass man hier in diesem Index noch den Faktor P findet. Einmal oder mehrmals. Also gucken wir uns jetzt diesen Index an. Und das Bild da hinten zeigt mit Lagrange, das, was ich gerade gesagt habe, hier oben A teilt, weil das hier oben nicht durch P teilbar ist und weil P eine Primzahl ist, bla bla bla, P um A teilt die Ordnung vom Normalisator von U. Sollte man Ruf festhalten, glaube ich. Ja, ich schnappe mir eins und halte es fest, weil es nimmt sonst nach. Sei U aus und fest. Jetzt gucke ich mir den Index an von U im Normalisator von U. Beziehungsweise ich gucke mir die Faktorgruppe an und es ist wirklich eine Gruppe, denn U ist in seinem Normalisator ein Normalteil. U ist normal im Normalisator von U. Wir betrachten die Faktorgruppe, Normalisator von U, modulo U, und wir nehmen an, dass die Ordnung durch P teilbar sei. Ich will auf einen Widerspruch hinaus, denn ich habe es ja gerade an dem Bild versucht, so ein bisschen zu erklären. Das hier ist jetzt nicht durch P teilbar. Wenn wir zeigen können, dass dieser Index hier auch nicht durch P teilbar ist, dann muss P hoch A hier unten drin stecken. Da will ich hin. Deswegen nehme ich jetzt an, mit dem Ziel eines Widerspruchs, dass hier doch so ein Faktor P drinsteckt. Angenommen, P sei ein Teiler von der Ordnung von dieser Faktorgruppe, Normalisator von U und U. Wir wissen nicht viel, aber wir haben den Satz von Cauchy und der sagt uns, wenn P ein Teiler ist, dann gibt es eine Untergruppe dieser Ordnung. Mit Cauchy sei dann, jetzt brauchen wir da irgendwas, wie nenne ich die mal, sei dann X eine Untergruppe von Normalisator von U. Dass U da drin liegt und dass dann das Bild in der Faktorgruppe eine Untergruppe der Ordnung P ist. Das sieht jetzt ein bisschen seltsam aus, weil ich mir eine Untergruppe in der Faktorgruppe angucke, aber ich habe für die Faktorgruppe keine neue geschlossene Bezeichnung, deswegen mache ich das so. Ich schnappe mir eine Untergruppe vom Normalisator, deren Bild in der Faktorgruppe da Ordnung P hat. Und da müssen wir jetzt eigentlich nur mal kurz drauf starren. Diese Ordnung hier ist P, die Ordnung von U ist irgendeine P-Potenz, also muss die Ordnung von X eine P-Potenz sein. Kann es sein, dass U und X gleich sind? spricht nichts dagegen. Aber wenn U und X gleich sind, dann hat er diese Faktorgruppe Ordnung 1 und auf keinen Fall Ordnung P. Deswegen sind U und X verschieden. In anderen Worten, U liegt in X und ist nicht gleich, also ist U eine echte Untergruppe von X. Da müssen wir nur kurz drauf starren. Wir haben angefangen mit einem Element U aus Skript M. Das heißt, U war eine P-Gruppe, die bezüglich Inklusion so groß war wie irgendwie möglich. Jetzt haben wir leider eine P-Gruppe gefunden, die U echt enthält. Das geht nicht. Das heißt, es ist ein Widerspruch und der kommt von der Annahme, dass wir das P hier als Teil gefunden haben. Und mit Cauchy, ich möchte nochmal kurz Cauchy feiern. Widerspruch zur Wahl von U. Ach so, also geht das nicht. Also haben wir es geschafft. P kommt weder in diesem Index vor noch in diesem Index, also muss die Ordnung von U P hoch A sein. Das bedeutet wieder mit Lagrange, dass die Ordnung von U P hoch A ist. Und ich behaupte, dass wir jetzt fertig sind und dass wir nur noch hinpuzzeln müssen. Und dazu gönne ich mir vielleicht eine Farbe. Ah, ich habe hier so ein knalliges Gelb. Wir gucken mal, wie knallig das wirklich ist. Aber
was ist was?
Hier ist der Satz. Es gibt eine Untergruppe der Ordnung POA. Ja, denn die Leute aus Skript M sind Untergruppen der Ordnung POA. Das heißt, das hier trägt zur Arbeit, zusammen damit, dass diese Menge Skript M nicht leer ist. Es gibt da was und die Leute haben Ordnung POA, also gibt es Untergruppen der Ordnung POA. Yay! Was ist mit B? Alle Untergruppen von G der Ordnung POA sind in G konjugiert. Das war 3. Da stand ja sogar extra, dass wenn Skript M die einzige invariante Teilmenge ist bezüglich Konjugation, dass das dann bedeutet, dass sie alle untereinander konjugiert sind. Das heißt, das ist Aussage B. C. Alle P-Untergruppen liegen in solchen möglichst großen. Na, das war die Definition von Skript P und Skript M. Das steht leider nicht mehr in der Tafel oder stand wahrscheinlich nie in der Tafel, sondern steht in Ihren Notizen. Das heißt, ich müsste da jetzt Geld reinmalen, das mache ich nicht. Aber das ist C. Und jetzt kommt noch D. Die Anzahl ist der Index des Stabilisators von einer, ja, das ist einfach die Wirkung, das ist also 3 kombiniert mit dem Argument hier. Das ist ein Beitrag zu D. Die Anzahl ist kongruent zu 1 modulo P, also die Anzahl minus 1 ist durch P teilbar. Das steht hier. Fertig, alles gezeigt. Seltsam verteilt, aber wir haben alles gezeigt. Und ich hoffe, dass ich nochmal illustrieren konnte mit diesem Beweis, dass Gruppenwirkung und speziell alles, was von Konjugation herkommt, wirklich kraftvolle Werkzeuge sind. Da kann man echt viel machen. Das war Sylow. Hey! Und jetzt kommen Anwendungen davon. Ganz viele Beispiele, da steht auch ganz viel. Und natürlich haben diese besonderen Untergruppen jetzt einen besonderen Namen, ist ja klar. Und zwar heißen die nach Sylow, der eine Version dieses Satzes bewiesen hat, Sylow-Untergruppen. Man kann ganz allgemein Sylow-Untergruppe sagen, dann meint man damit einfach, dass es eine Untergruppe ist, deren Ordnung so eine möglichst große P-Potenz ist. Wenn man die Primzahl spezifizieren will, dann sagt man sie dazu. Deswegen lesen sie häufig sowas wie, sei groß P eine klein P Sylow-Untergruppe von G. Damit ist das dann gemacht. Also eine P-Untergruppe, bei der die Ordnung die größte P-Potenz ist, die die Gruppenordnung teilt. Und wir wissen jetzt, dass die existieren und wir wissen, dass die ganz toll sind. Das steht im Satz von Sylow. So. Es gibt Abkürzungen und es gibt unterschiedliche Notationen. Was ich hier verwende, ist ein Stück weit Standard, aber wie immer in der endlichen Gruppentheorie gibt es dann immer noch mal irgendwelche Bücher, die das anders machen. Haben Sie dazu Fragen? Jetzt direkt. Okay, was können Sie dazu erwarten?
in der Prüfung. Abgesehen davon, dass ich erwarte, dass sie wissen, dass es diesen Satz gibt und dass er ganz toll ist. Nein, ich erwarte, dass sie ihn anwenden können. Und deswegen üben wir das jetzt. Das erste Beispiel ist klein und greift wieder Gruppen der Ordnung 20 auf. Die haben wir vorhin schon mal gesehen. 20 ist irgendwie niedlich. 2 hoch 2 mal 5. Das heißt, wir haben nur zwei interessante Primzahlen. Und jetzt könnte man den Satz so babymäßig anwenden, so wie wir es vorhin gemacht haben, im Sinne von, naja, wie groß sind denn dann diese Sylow-Untergruppen? Und dann haben die halt einmal Ordnung 4 für die Primzahl 2 und einmal Ordnung 5 für die Primzahl 5. Damit geht's los. Wie können wir es interessanter machen? Na, wir könnten ja fragen, wie viele gibt es denn? In Teil D des Satzes steht ja zumindest so ein bisschen Info darüber, wie viele es gibt. Können wir diese Info benutzen und zusammenpuzzeln, wie viele es wirklich gibt, so im Sinne von einer konkreten Zahl? Schauen wir doch mal nach. Die Anzahl ist der Index des Normalisators von einer. Also es ist ein Teiler der Gruppenordnung und die Gruppenordnung 20 hat nicht so viele interessante natürliche Teiler. Also 1, 2, 4, 5, 10, 20. Gleichzeitig ist aber ja dieser Index, wenn wir nochmal gucken, auf dieses Bild, und diese Abkürzung dürfen Sie übrigens auch immer verwenden, der Index ist ja nicht einfach nur ein Teiler der Gruppenordnung irgendwo, sondern in diesem Index kann man ja berücksichtigen, dass die Sylow-Untergruppe, mit der wir angefangen haben, im Normalisator drin liegt. Das heißt, diese P-Potenz teilt die Ordnung des Normalisators und kommt deswegen im Index nicht mehr vor. Im Index steckt kein Faktor dieser Primzahl mehr. Also da kommt die Primzahl nicht vor, der ist kein Faktor dazu. Und das bedeutet, dass wir in Wirklichkeit nur nach Teilern suchen müssen, die teilerfremd sind zu der Primzahl, mit der wir angefangen haben. Das bedeutet für die Primzahl 2, dass wir nicht alle Teiler von 20 angucken müssen, 1, 2, 4, bla bla bla, sondern dass wir nur die Teiler angucken müssen, die nicht die 2 als Faktor drin haben. Also 1 und 5. Das sind wenige. In anderen Worten haben wir jetzt nur durch diese kleinen Babyschritte herausgefunden, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, wie viele zwei Sylow-Untergruppen unsere Gruppe der Ordnung 20 haben kann. Entweder gibt es eine oder es gibt 5. Und dann kann man ja gucken, kann man noch mehr herausfinden. Bei den 5 Sylow-Gruppen können wir ja auch mal schauen. Hier haben wir eine hergenommen, die heißt S. Die Anzahl ist ein Teiler der Gruppenordnung und teilerfremd zu 5. Also nicht 10 und auch nicht 5 und auch nicht 20, sondern 1, 2 oder 4. Gleichzeitig, und jetzt brauchen wir eben noch die zweite Info, gleichzeitig wissen wir, dass diese Anzahl minus 1 durch unsere Primzahl teilbar sein muss. Vorher, bei der 1 und der 5, war das keine besondere Einschränkung, denn das heißt ja bei 2 einfach nur, dass wir ungerade sind. Aber hier bei der Primzahl 5 ist es eine Einschränkung. Die möglichen Teiler, die wir gesehen haben, waren 1, 2 und 4. Wenn ich 1, 2 bzw. 4 nehme und einen abziehe und gucke, was davon durch 5 teilbar ist, dann bleibt auf einmal nicht mehr so viel übrig. 4 minus 1 ist 3, ist nicht durch 5 teilbar. 2 minus 1 ist 1, ist nicht durch 5 teilbar in Z. 1 ist das Einzige, was übrig bleibt. Und das heißt, dass die Infos, die wir haben, obwohl es gar nicht so viele sind, ausgereicht haben, um zu zeigen, dass die Anzahl der 5 Sylow-Untergruppen genau 1 ist. Nicht 2, nicht 4, sondern 1. Und daraus folgt, dass diese eine Sylow-Untergruppe, die wir da gefunden haben für die Primzahl 5, dass die ein Normalteiler sein muss. Und da warte ich jetzt noch auf eine Erklärung von Ihnen, warum das so ist. Ich wische mal die Tafel, aber das ist wichtig. Es gibt natürlich Übungsaufgaben dazu. Und diese Argumente zu verstehen ist wirklich wichtig. Überlegen Sie mal, warum diese einzige Sylow-Untergruppe für die Primzahl 5 jetzt ein Normalteiler sein muss. Warum ist das so?
Und 5 ist ja im Prinzip 5 hoch 1. Und das ist ja im Prinzip die einzige Gruppe mit der Ordnung 5.
Ja, aber das ist nicht das Argument.
Das könnte auch passieren, wenn er mit 25 oder 125 oder so stehen würde. Da könnte es auch sein, dass aufgrund ähnlicher Überlegungen rauskommt, es gibt nur eine 50er-Untergruppe, aber die handelt halt nicht auch von 5, sondern eine größere. Und die wäre trotzdem ein Normalteil.
Ja, also überlegen wir weiter. Was für andere Argumente fallen denn? Wir können doch einfach mal nachgucken. Wie zeigt man nochmal, dass irgendwas ein Normalteiler ist? Wie geht das nochmal? Was muss ich machen? Ja?
Na, man müsste zeigen, dass ein Element aus der Obergruppe verknüpft mit einem Element der Untergruppe, also gegeben aus der Obergruppe mal n aus dem Normalteiler mal g und minus 1 wieder im Normalteiler liegt.
Genau, bitte umgekehrt merken, weil wir es so definiert haben, auch wenn man es auch so machen könnte. Bitte vorne das Inverse nehmen. Okay, das heißt, wir haben unsere Untergruppe, die heißt S. Wir nehmen X aus S und wir nehmen irgendein G aus G und wir gucken, wo das landet. Und wenn das immer wieder in S landet, dann ist S ein Normalteiler. Einverstanden? Ja? Normalteiler zu sein heißt, bei Konjugation bewegt die Untergruppe sich nicht weg. Okay? Vielen Dank. Wenn ich all diese Bilder mal zusammenfasse, wenn ich also die Untergruppe S hoch G mal hinschreibe, welche Ordnung hat die denn? Die Untergruppe S, mit der wir angefangen hatten, hatte Ordnung 5. Was ist mit so einem Konjugierten? Was für eine Ordnung hat das? Ist ja auch eine Untergruppe, hat auch irgendeine Ordnung. Welche? Wissen wir das? Was macht Konjugation mit der Ordnung von Elementen oder Untergruppen?
Wenn ich mich richtig erinnere, lässt die Ordnung noch wie sie ist, also ist es wieder
5. Sie ändern sich richtig. Genau, die Ordnung ist wieder 5. Das heißt, dann haben wir jetzt noch eine 5, sie auf Untergruppe. Also es ist die gleiche. Also es ist S. Also bleibt S bei Konjugation immer. Das ist das Argument. Und dabei ist egal, wie groß S ist. Wir brauchen nur, dass die Größe sich bei Konjugation nicht ändert. Und dass deswegen die Ordnung danach, nach dem Konjugieren, immer noch dazu passt, eine Sylow-Untergruppe zu sein. Einverstanden? So zeigen wir das. Also das ist eigentlich der Witz. Wenn man das hat, dann weiß man, es kommt wieder eine Sylow-Untergruppe raus. Und wenn es nur eine gibt, dann ist es halt dieselbe. Wir kommen zu B. In B haben wir eine Gruppe der Ordnung 380. Ich glaube, in den Übungsaufgaben habe ich 38 verwendet. Das ist dann also ein bisschen einfacher, als das, was wir hier machen. Hier machen wir 380, also 10 mal 38 oder in vielen Faktoren zerlegt 2 Quadrat mal 5 mal 19. Moment, ich mache hier mal irgendwie, weil ich jetzt die ganze Zeit so aus dem Bild gelaufen bin. Hallo, am Video. Ich war die ganze Zeit raus. Und jetzt interessiere ich mich hier für die verschiedenen Primzahlen. Fangen wir mit 19 an. Ich fange gerne mit der größten Primzahl an. Ja?
Kann ich noch was zu erfahren?
Klar.
Also es ist ja G modulo NDS, ist ja 1.
Folgt daraus, der Index ist 1.
Der Index, ja.
Ja.
Dass der Normalisator gleich G ist.
Ja.
Und daraus würde auch die Normalteilung.
Ja, das kann man auch machen. Ja, genau, danke. Das ist ein schönes anderes Argument. Gut. Noch mehr Fragen zur A? Okay, B. Wie gesagt, ich fange gerne mit der größten Primzahl an. Einfach, weil ich dann immer denke, na, die Teile, die dann noch übrig bleiben, die man sich angucken muss, die sind dann nur vergleichsweise klein und das ist dann übersichtlicher und ich verrechne mich nicht so oft. Wir starten also mit einer 19-Sylow-Untergruppe. Die hat Ordnung 19, weil 19 die größte Potenz von 19 ist, die die Gruppenordnung teilt. Und dann schaue ich also wieder, was habe ich für Infos und es ist immer dasselbe. Die Anzahl ist dieser Index, das ist ein Teiler, der nicht durch 19 teilbar ist, also ein Teiler von 20. Dann können wir gucken, was wir teilen. Und gleichzeitig ist die Anzahl minus 1 durch 19 teilbar. Ja, und da sehen wir schon, da bleibt nicht so viel übrig, denn 20 hat nicht so viele Teiler und schon gar nicht viele, die minus 1 durch 19 teilbar sind. Die einzigen Teiler, die da noch in Frage kommen, sind 1 und 20. Alles dazwischen fällt weg. Oder in anderen Worten, ich habe entweder nur eine 19-Sylow-Untergruppe oder viele 20. Jetzt kommen weitere Überlegungen. Also man könnte jetzt irgendwie losgehen und könnte sagen, ja, wenn das 20 sind, dann sind das ja richtig viele Untergruppen mit richtig vielen Elementen. Dann kann man irgendwie loszählen und gucken. Wir kombinieren das jetzt mit noch einer anderen Primzahl, nämlich mit der 5.
und zeigen verschiedene Argumente, die man hier anwenden kann in dieser Gruppe, mit dieser Ordnung. Los geht's. Ach, Moment. Ich dachte, ich hätte noch mehr hingeschrieben, aber das mache ich dann an der Tafel. Da ist auch noch Platz. Wir können ja mal so tun, als ob es wirklich viele 19 Süderkontergruppen gibt, also 20 Stück. Das ist jetzt Beispiel, was ist das? 4-3, Teil B. Jetzt sind wir nicht doch wieder eine Tafel schalten. So, wir gucken uns einfach mal den Fall an, es könnte ja sein. So kürze ich das immer ab von G. Und dann machen wir das, was ich gerade schon angedeutet habe, dass wir nämlich einfach mal gucken, wie viele Elemente da herrschen, so rumlaufen müssen. Naja, 19 ist eine Primzahl. Wenn ich also zwei verschiedene Untergruppen der Ordnung 19 habe, dann können die sich nur im Einzelelement schneiden, denn wenn der Durchschnitt größer wäre, dann müsste das ja ein interessanter Teil davon 19 sein, aber 19 ist eine Primzahl und hatten so viele interessante Teile. Lagrange. Heißt also, wenn ich zwei Untergruppen der Ordnung 19 habe, die verschieden sind, dann laufen da sehr viele unterschiedliche Elemente rum. Das Einzige, was die gemeinsam haben, ist das Einzelelement der Gruppe. Alle anderen Leute laufen nur entweder in der einen Untergruppe rum oder in der anderen. Und das macht dann bei zwei solchen Gruppen, wir können ja mal zählen, 19, 18 davon sind auf der Seite, Einzelelement und dann nochmal 18 auf der Seite. Das sind viele. Jetzt können wir das 20 Mal machen. Das heißt, ich habe 20 Mal diese 18 Elemente, die da rumlaufen, die nicht das Einzelelement sind, in diesen verschiedenen Gruppen. Und dann habe ich dort noch das Einzelelement, was in allen gemeinsam ist. Für alle 19 Schülergruppen, ich nenne die mal irgendwie, damit wir argumentieren können, Gesundheit. Ich nenne die mal P1 und P2. Von G. Denn wenn Sie mal auf die Ordnung gucken, 380, das ist ja 20 mal 19, 20 mal 19, so sollte ich es betonen, und hier haben wir 20 mal 18 Elemente, die schon weg sind. Das heißt, die wenigen, die noch da sind, müssen sich jetzt irgendwie auf die 5 bzw. 2 Süderkontergruppen verteilen. Da bleiben nur 20 Elemente, würde ich sagen, bleiben wir übrig, oder? 20 mal 19 ist die Gruppenordnung, 20 mal 18 Elemente sind weg, also dann noch 20 Elemente übrig. Habe ich richtig gezählt? Dann bleiben nur 20. Jetzt kann man das Spiel also nochmal spielen, für die Primzahl 5 und kann gucken, na, wie viele 5 Süderkontergruppen gibt es denn? Da kann man nämlich das Gleiche machen. Die haben Ordnung 5. Wenn ich also zwei verschiedene habe, dann sind hier 4 Elemente und hier 4 völlig andere Elemente und gemeinsam haben wir nur das Einzelelement. Das heißt, die Frage ist, wie viele können das sein für die Primzahl 5? Da müssen wir genauso argumentieren wie vorher, wieder mit dem Satz von Sylow. Im Sinne von, hier sind es mehrere 19 Süderkontergruppen.
Gruppen. Angenommen, es gibt auch mehrere Völker. Syrer-Gruppen von Indien. Oder Indien. Ja, was sagt uns Syrer? Wie können wir einschränken, wie viele es gibt? Da muss ich kurz überlegen. Bei 5 brauche ich ja Teiler der Gruppenordnung, die Teiler von 5 zu 5 sind. Und minus 1 müssen sie durch 5 teilbar sein. Das heißt, die Möglichkeiten sind 5 im Satz von Syrer, und das ist ja hauptsächlich Teil D. Also immer wenn es um die Anzahl geht, benutze ich eigentlich nur Teil D. Der 5 Syloch untergruppen. Ein Teiler von, so was brauche ich hier? Ich brauche die Gruppenordnung durch 5, da bleiben 4 mal 19 übrig, das sind 76. Das heißt, ich bin Teiler davon, also 1, 2, 4, 2 mal 19, 4 mal 19 oder 19 selber. Und diese Teiler, die da in Frage kommen, müssen aber minus 1 auch noch durch 5 Teiler sein. Und da haben wir auch wieder nur die beiden Extreme, 1 oder 76. Die anderen Teiler, die man da noch so finden kann, die haben diese Eigenschaft nicht. Weil ich habe gleich zu Ende, das ist die Zeit, schreibe ich hier mal der Kongruenz zu 1 mal 5. Naja, 76 sind viel zu viele. Denn für jede haben sie ja 4 Elemente, die nicht das 1 Element sind. 4 mal 76 Elemente passen ja aber nicht rein, es sind ja nur noch 20. Das heißt, in diesem Fall kann es nur eine 5-Syloch-Untergruppe geben. Und das ist wieder eine Möglichkeit, wie wir, diesmal war es ein bisschen schwieriger, zeigen konnten, dass wir eine Vielzahl finden, für die es nur eine Syloch-Untergruppe gibt. Und deswegen ist sie dann ein Normalteiler. Worauf ich hinaus will, und ich habe noch ein drittes Beispiel, was in die Richtung geht. Worauf ich hinaus will, ist, dass man den Satz von Syloff nicht nur benutzen kann, um tolle Aussagen über P-Untergruppen zu treffen oder irgendwie einzuschränken, wie viele es geben kann, das machen wir noch weiter, sondern es kann sogar ein Tool sein, um Normalteile in der Gruppe zu finden. Interessante Normalteile, die nicht die triviale Untergruppe und nicht die ganze Gruppe sind. Warum man das will, ist dann wieder eine andere Frage, wenn Sie es interessant finden, dann fragen Sie mich. Aber da wollte ich jetzt schon mal hin. Das setzen wir am Anfang der nächsten Vorlesung fort. Bitte überlegen Sie sich alle Fragen, die Sie dazu noch haben. Und überlegen Sie sich bitte alle Fragen, die Sie generell zu den Gruppenkapiteln haben, denn das ist dann ja vorbei. Ne? Nächstes Mal gibt es noch so einen kleinen Nachsatz zu diesem Beispiel. Aber dann steigen wir ein in das Thema Körper und Körpererweiterung. Deswegen empfehle ich auch, wie du schon mal, dass Sie schon mal gucken, dass Sie überlegen, welche dieser Begriffe Sie schon kennen, zum Beispiel aus der linearen Algebra, wo Sie sich also nur noch mal erinnern müssen und welche der Begriffe neu sind. Gucken Sie sich mal so die ersten paar Seiten an, damit dann in der nächsten Woche der Einstieg einfacher wird. Okay, jetzt gerade sehe ich keine Fragen. Doch, da eine?
Warum beteiligt der Index vom Normalisator von E in E den Index von E in E?
Andersrum. Weil die Untergruppe in ihrem Normalisator drin liegt und deswegen auch die Ordnung des Normalisators teilt. Und wenn Sie dann beide Teilbarkeitsbeziehungen hinschreiben, dann sehen Sie das. Das ist der Grund. Ja, vielen Dank. Okay, dann sehen wir uns Mittwoch oder nächste Woche. Bis dann.